wie könnten Sie Ihr Modell, Ihr Programm auf weitere Teile in Deutschland, in andere Regionen bringen?
Es geht nicht darum zu sagen, das Kind hat keine Schmerzen, also das hat die Schmerzen, aber
das ist aktuell unser Dilemma.
Herzlich willkommen bei Docs Digital. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Alexandra Wittmer. Ich bin Facharztin für Neurologie und ärztliche Psychotherapie. Und seit über 10 Jahren begleite ich den Digital Health Sektor und habe mit Docs Digital eine Plattform geschaffen, wo ich dir als innovative Ärztin oder Arzt und HealthTech-Experte innovative Tools vorstelle, immer wichtig, mit Experten praxisnah inspirierend und natürlich mit einem direkten Mehrwert für deinen Alltag. Und heute begrüße ich zwei ganz besondere Gäste, und zwar die Professor Dr. Gudrun Gostrau. Sie ist Neurologin und Leiterin der Kopfschmerzambulanz des Universitätsklinikums in Dresden, und den Dr. Matthias Richter. Er ist Kinderarzt und Schmerztherapeut. Sie sind Gewinner des zweiten MSD-Gesundheitspreises 2023, ausgezeichnet für ein einzigartiges interdisziplinäres Therapieprogramm für Kinder und Jugendliche mit Kopfschmerzen. Und in dieser Folge erfährst du ganz viel über ihr Programm, wie das nicht nur die Kopfschmerzen reduziert, sondern auch wirklich nachhaltig und sehr beeindruckend die Lebensqualität dieser Kinder und Jugendlichen. Und natürlich, darum waren Sie auch bei mir, sprechen wir natürlich auch darüber, wie man dieses Programm mit digitalen Ansätzen und innovativen Konzepten vorantreiben kann und um ihr Modell in die Breite zu tragen. Ein Thema, was auch dich inspirieren könnte. Bleib dran, es lohnt sich. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute ganz besonders, die Gewinner des MSD-Gesundheitspreises Nummer 2, den zweiten Preis, die Preisträger hier bei mir zu Gast zu haben bei Docs Digital. Einen schönen guten Tag, Frau Professor Gostrau und Herr Dr. Richter. Schön, dass Sie da sind.
Hallo,
Runde. Danke für die Einladung.
Stellen Sie sich einmal selbst bitte vor, wer sind Sie und was machen Sie und warum haben Sie einen Preis gewonnen?
Ja, mein Name ist Gudrun Gostrau. Ich bin Neurologin und Schmerztherapeutin. Ich leite im Uniklinikum Dresden die Kopfschmerzambulanz. Und ja, ich beschäftige mich gefühlt seit, über 20 Jahren mit Kopfschmerz. Und wenn man da unterwegs ist, hat man viele Patientenkarrieren. Und so ist es mir immer wichtiger geworden, auch schon für die jungen Menschen mit Kopfschmerzen was zu tun. Und das ist genauso der Punkt, warum haben wir den Preis gewonnen, weil wir gemeinsam mit meinem Kollegen Matthias Richter begonnen haben, ein spezielles Projekt für junge Menschen mit Kopfschmerz aufzubauen. Da kannst du gleich gern weitermachen, Matthias.
Ja, ich bin der Matthias Richter. Ich bin Kinderarzt hier an der Uniklinik in Dresden und habe eine Zusatzweiterbildung auch in der speziellen Schmerztherapie. Und eigentlich im Aufbau der Kinderschmerzambulanz war relativ schnell die Frage, was für Schmerzen sind denn vorrangig bei Kindern? Und wir haben damals so einleitend eigentlich eine Studie gemacht mit einer Umfrage sowohl in Grundschulen, Gymnasien als auch Mittelschulen. Und am Ende kam raus, dass 30% der Kinder keine Kopfschmerzen haben, 30% der Kinder haben ab und zu Kopfschmerzen und 30% der Kinder haben doch häufiger Kopfschmerzen. Und aus dieser Situation heraus haben wir eigentlich zusammen angefangen zu kooperieren und zu gucken, was kann man über eine Ambulanz, also ein Sehen der Kinder, ein Ernstnehmen der Symptome und auch vielleicht Dinge ändern, was man den Patienten erzählen kann und den Familien, halt auch als Programm anbieten, um besser den Kindern gerecht zu werden und ihren Symptomen und dass sie selber lernen, was können sie machen. Und da heraus kam eigentlich, im Erwachsenenbereich gibt es eine Schmerztagesklinik, haben wir quasi so ein ambulantes, schulbegleitendes, interdisziplinäres Gruppentherapieangebot über 8 Module ins Leben gerufen.
Wo wir wie lange gibt es das jetzt schon? Wie lange?
Seit 2016. Da haben wir im Januar gestartet.
Ja. 8 Jahre, wow.
Ja, ja, und wir haben uns auch über die Pandemiezeit hinweg lebendig gezeigt, was ja viele nicht geschafft haben. Und wir waren natürlich am Anfang stark mit Spendengeldern unterwegs, ne, von der Dresdner Kinderhilfe. Und dann über die Zeit auch mit Unterstützung von der AOK. Und seit dem 1. Dezember 2023 haben wir einen IV-Vertrag mit der AOK Plus in Sachsen. also auf Sachsen begrenzt jetzt, ne? Aber das ist schon eine Entwicklung, die direkt aus dem Bedarf herauskam, ja? Viele machen ja Studien oder auch Projekte, weil sie denken, das wäre schön, und wir haben das umgekehrt gemacht, wir sind direkt vom Bedarf ausgegangen, ne? Dass man eben auch mit diesen Daten aus der Schulstudie gesehen hat. Zeigt sich jetzt auch, dass unser Programm schon gefragt ist und dass wir anhaltend die Patientenzahlen haben und die Patienten eben sich auch an uns wenden. Und das ist so ein anderer Punkt, der vielleicht noch wichtig ist, dass es teilweise sehr verzweifelte Patienten gibt und sehr schwierige Verläufe bei jungen Menschen und dass dort wirklich sofort Leben und Ausbildung mit in Mitleidenschaft gezogen sind. Also da passiert direkt was im Lebenslauf, ne? Das ist also ganz kritisch auch in diesen jungen Jahren, finde ich.
Es ist ja heutzutage schon eigentlich immer üblicher, und das finde ich auch sehr gut, interdisziplinär zu arbeiten. Wo war der Moment, wo Sie gesagt haben, wir müssen da uns zusammentun? Weil ich weiß noch so, vor 20 Jahren, ich bin ja auch Neurologin, da gab es solche Sachen noch irgendwie nicht, dass man da so auf die anderen Fächer zugegangen ist und da sozusagen da die Schnittstellen gefunden hat. Aber das ist ja das, was Ihr Programm ausmacht, oder?
Genau, also das Programm besteht letztendlich aus 8 Modulen, und wir zwei, sage ich jetzt mal als Neurologin und Kinderarzt, sind schon, verkörpern das natürlich auch auf dem medizinischen Bereich, aber da ist der Psychologe dabei, da ist der Klettertherapeut oder die Klettertherapeutin dabei, die Ergotherapeutin, der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin, die Kunsttherapeutin, wen habe ich noch vergessen?
Naja, Yoga.
Yoga haben wir noch. Teacher, ne? Genau. Und das muss man ehrlich sagen, sind die Psychologinnen sind dabei. Das ist also ein großer Input, der da auch kommt aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen, die aber bei diesen Kindern quasi den Lebensalltag widerspiegeln. Und wir haben den Eindruck, durch diese, sage ich mal, 8 Module, die angeboten werden, kriegen die Kinder und auch die Eltern, die werden teilweise mitgeteacht dabei, quasi viel Input, theoretischen Input, aber die erleben vor allen Dingen auch viel, und die erleben viel auch in der Gruppe. Und unser Vorteil ist, dass natürlich die Beziehung zwischen den Therapeuten und diesen Gruppen oder den Patienten ganz immens wichtig ist. Die Therapeuten sind alle mit Herzblut dabei, und das merken die Kids auch. Und da heraus entsteht so ein Gefühl, ja, wir können selber was ändern, weil am Ende müssen die natürlich, sage ich jetzt mal, Entspannungseinheiten, Yoga-Maßnahmen, Klettertherapie, Kunsttherapie, das müssen die weiterführen, für sich selber weiterführen. Und dafür möchten wir sie motivieren, auch mit dem, was sie erlebt haben. Und wir machen aber schon quasi eine Validierung, auch weil die Kassen natürlich das ja wollen, über ein Jahr. Und das ist ja das, wo wir auch letztendlich den Preis mit gewonnen haben. Also es zeigt schon, dass wir recht gute Ergebnisse haben, muss man sagen.
Wollen Sie ein bisschen was von den Ergebnissen erzählen? Das finde ich nämlich sehr spannend.
Die Ergebnisse, ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch einen Satz zur Motivation, warum wir das multimodal machen. Das eine ist natürlich, dass wir beide viel Erfahrung schon in der multimodalen Schmerztherapie haben, so das für Erwachsene, auch ich jetzt bei uns hier im Schmerzzentrum. Aber es ist ja so, dass die häufigen Kopfschmerzen alle Bereiche des Lebens tangieren. Und indem man dann alle Bereiche auch adressiert in der Therapie, ist das eher geschickt. Ja, man löst also dann den Knoten auch so wieder ein Stück weit auf und versucht eben dann im Alltag die Entspannung zu bekommen und das Ganze auch über ein Verstehen und eben auch wirklich über diesen Gruppeneffekt des Miteinander, ne? Als man auch diese Wahrnehmung, ich bin eben nicht allein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und zu den Therapieergebnissen ist zu sagen, dass wir glücklicherweise gleich 2016 damit begonnen haben, wirklich die Evaluation mit zu erheben. Das heißt, wir haben also die Kopfschmerztagebücher genutzt, also die Kopfschmerzfrequenz, die Intensität, die Medikamenteneinnahme und natürlich, was ganz wichtig ist aus meiner Sicht, eben auch die Alltagsfunktion. Da haben wir jetzt einen Fragebogen genutzt, der heißt PET-MIDAS, also Pediatric Disability Migraine Assessment Score, und da gibt es im Prinzip Graduierungen, je nach Punktzahl, wie schwer ein Kind betroffen ist. Der fragt immer ab für die letzten 3 Monate, zum Beispiel, wie viele Tage konntest du nicht in die Schule gehen, wie viele Tage konntest du deinen Sport nicht machen oder konntest dich nicht mit Freunden treffen. Und das Ganze wird eben dann für die 3 Monate ein Summenscore. Und immer dann, wenn der Wert 30 geknackt ist, ist es so, dass schon ernsthaft die Schulbildung beeinträchtigt ist. Also, dass häufiger in der Schule gefehlt wird und die Eltern das Kind abholen müssen und so weiter und so fort. Und wir haben aber eben gesehen, dass über einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten nach unserem Programm dort wirklich deutliche Verbesserungen sind. Also wir sind also dann deutlich unter diese 30er Marke gegangen in ihrem PET-MIDAS-Wert, haben deutlich weniger Kopfschmerzen und wir können grob sagen, 85% derjenigen, die teilgenommen haben, sind nach einem Jahr wirklich im Alltag auch deutlich besser unterwegs, können Schule absolvieren und so weiter. Ne? Also da haben wir wirklich auch alltagstaugliche Ergebnisse, neben dem Fakt, dass wirklich der Kopfschmerz auch weniger wird.
Was, also ich weiß, es ist eine schwierige, also doch, was sind aus Ihrer Sicht die größten Wirkfaktoren? Sie haben schon gesagt, natürlich das Miteinander, das soziale Miteinander. Ich kann mir vorstellen, aber ich weiß es nicht, dass es die Komorbiditäten natürlich auch mit Depressionen und Angststörungen und Ähnlichem hoch ist. Ich weiß es aber nicht. Und natürlich auch das Miteinander mit den Eltern und das die Aufklärung der Eltern sicherlich auch eine Rolle spielt. Können Sie da was zu sagen?
Ja, wir machen es schon so, dass wir, bevor wir die Patienten in diese Gruppentherapie einschleusen, wir auch ein psychologisches Assessment machen. Ne? Ja. Und ich sage jetzt mal, psychiatrische Grunderkrankungen oder Komorbiditäten, die brauchen eine deutlich höhere, sage ich jetzt mal, Therapieintensität. Das wird nicht abgefedert mit unserem Programm.
Okay. Mhm.
Ja? Und wir haben auch, also dieser PET-MIDAS ist ja eine Einteilung, wie stark ist man im Lebensalltag quasi eingeschränkt durch die Kopfschmerzen. Und es gibt auch Kinder, die haben Werte über 100. Ja, und man muss schon sagen, jemand, der je schlimmer die betroffen sind, da hat schon unser Programm schon auch, muss man sagen, Grenzen.
Ne? Okay.
Also es ist nicht so, dass man kann heutzutage nicht sagen, eine Therapieform, die ist für alle gut. Wir haben gute Ergebnisse und wir gehen auch davon aus, dass die davon profitieren. Wir wollen eigentlich auch gar nicht die Patienten, die ganz leicht nur betroffen sind, sondern wir wollen, natürlich müssen wir denen was anbieten, die schwer betroffen sind. Ne? Aber wenn eine Angststörung oder Depression oder so dazukommt, da sind wir wahrscheinlich nicht intensiv genug, muss man schon sagen.
Okay,
muss man jetzt auch ein bisschen wieder individuell sehen. Also muss man wieder Graduierungen schaffen. Ne? Wir gehen ja im Prinzip am Anfang durch den Assessment. Also wir haben ärztlich und auch psychotherapeutisch eine Einschätzung, wie stark ist die Erkrankung eben auch auf der psychischen Ebene, wenn eine vorliegt. Und zum Beispiel jetzt eine Angststörung, die sich nur hinsichtlich einer umschriebenen Phobie äußert. Das würde jetzt kein Ausschlusskriterium sein für unser Gruppenprogramm. Oder wenn leichtere depressive Symptome da sind. Also ist auch eine Frage der Ausbildung. Und wir haben gesehen, dass eben auch welche mit, sag ich mal, leichteren Symptomen diesbezüglich schon profitieren. Dass natürlich aber die wirklich schwer betroffen sind, natürlich dort nicht reingehören in so ein Gruppenprogramm. Und die brauchen intensiver und auch stationär teilweise. Ne? Also wenn zum Beispiel Suizidalität hochgeht und solche Sachen.
Na klar. Ne?
Aber die andere Seite ist natürlich auch, dass wir von der Versorgung her sehr wenig Möglichkeiten haben, für diese schwere Betroffenen. Es gibt natürlich verschiedene Kliniken in Deutschland, da sind aber eben auch lange Wartezeiten und wir alle wissen, dass Schmerz auch chronifiziert und wenn man natürlich eine Wartezeit von 3-6 Monaten teilweise hat, dann schaut man vielleicht einer Chronifizierung zu und dann ist natürlich die Frage, was gibt es für Alternativen? Deshalb ist es in manchen Situationen vielleicht auch gut, wenn man das verantworten kann, schwere betroffene Patienten dann mit in das Programm zu nehmen. Und wir sind aktuell auch dabei zu schauen, wie für diese Patienten letztlich das Outcome ist. Also, dass wir einfach nochmal so Gruppen bilden, die schwerer betroffen sind, auch psychisch, inwiefern die vom Programm profitieren. Ne? Sehr wichtig, weil wenn das in der Breite verfügbar wird, dann hätten wir natürlich schon mal ein Tool, mit dem man sehr vielen helfen kann. Ne? Und dann würde man wirklich noch raussammeln, quasi wer intensivere Therapien braucht. Also das ist letztlich so ein Stufenprozess, denke ich.
Ja, das ist sinnvoll. Was sagen die niedergelassenen Kinderärzte bei Ihnen in der Umgebung, die natürlich sicherlich auch mit Ihnen kooperieren oder Sie informieren? Merken die einen Unterschied? Kommen die Patientinnen und Patienten weniger häufig in die Praxen? Also was berichten die? Was ist so das Feedback?
Also der niedergelassene Kinderarzt, der hat ein paar Minuten Zeit, um sich um diese Patienten zu kümmern im Alltag. Mhm. Und die Patienten kommen immer wieder. Und da ist man sehr schnell dabei, Ibuprofen anzusetzen, aber das löst das Problem nicht. Und das Zweite, was die machen müssen, sind natürlich Schulbescheinigungen ausstellen, dass sie halt nicht in die Schule gehen können, die Kinder, weil die können dann nicht in die Schule gehen. Insofern sind die Kinderärzte extrem dankbar, dass es quasi so eine Option gibt. Und die merken auch, dass sie davon profitieren. Weil natürlich, wir sehen seit, wir haben seit 2016 diese Kinder in diesem Programm. Ne? Und da kann man dann schon sagen, die ganzen Kopfschmerzpatienten kommen irgendwie alle bei uns vorbei, hier aus der Gegend, aus Sachsen, sachsenweit. Und man hat natürlich dann schon auch eine gewisse Expertise und kann denen einfach besser helfen als der normale Kinderarzt, der sich um ganz andere Themen noch kümmern muss. Und ein Thema ist, es ist ein chronischer Patient. Also viele haben über Jahre die Probleme. Und die kommen mit Schulfehltagen und die ganze Familie hat sich auf irgendwie, muss sich darauf einstellen. Das heißt, mit einer ganz kurzen, einem kurzen Abarbeiten wird man diesem Problem überhaupt nicht gerecht. Und ja. Ich habe den Eindruck, die merken, hier, die kommen zu jemandem, der sich Zeit nimmt und ihre Sorgen und Probleme ernst nimmt und dadurch quasi dann auch anders auf sie eingehen kann als quasi der normal niedergelassene Kollege. Und ich habe den Eindruck, also ich bin ja viel mit dem im Austausch, die sind sehr dankbar, aber wir sehen schon auch, dass wir mit unseren Kapazitäten jetzt nicht die breite Masse therapieren können.
Genau. Und das ist das, ja, genau. Und das war auch der Punkt, wo wir uns Frau Professor Gosrau in München beim MSD Gesundheitspreis am nächsten Tag getroffen haben. Und Sie wissen ja, Sie sind hier bei Vox Digital, wo ich ja Kolleginnen und Kollegen neue technologische Lösungen vorstelle. Und ich Sie gefragt habe, sagen Sie mal, haben Sie da schon dran gedacht? Wie könnten Sie Ihr Modell, Ihr Programm auf weitere Teile in Deutschland, in andere Regionen bringen? Und wie könnten Sie eventuell so eine Art hybriden Ansatz in Form von Blended Care anwenden? Und da haben Sie eine sehr spannende Antwort gegeben, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Und ja, da würde ich jetzt nochmal gerne drauf eingehen. Was sind so Ihre Befürchtungen und an welcher Stelle könnten Sie sich das vorstellen, auch da den Stift und das Papier wegzulassen? Weil wenn jetzt zum Beispiel eine Klinik, Krankenkasse, Uniklinik im Norddeutschland oder im Westen zuhört und sagt, Mensch, das möchten wir auch machen, wie wäre das möglich?
Ja, ich glaube, ich habe Ihnen erzählt, dass wir auch früher schon mal unser Programm exportiert haben in andere Regionen und dass natürlich auch immer wieder Kollegen interessiert sind. Mhm. Und das Programm lebt natürlich, das haben wir eingangs schon gesagt, von der Beziehung, die man persönlich aufbaut. Ja. Es ist aber auch durchaus möglich, wenn man am Beginn eine Beziehung aufbaut, dass man dann später auch digital weiterarbeitet. Das Programm selbst lassen wir erst so stehen, wie es ist. Aber ich denke, es wirkt auch ein bisschen in die Zukunft. Das heißt, wenn man einen Patienten hat und im späteren Verlauf vielleicht auch digital mit ihm arbeitet, ist das machbar. Prinzipiell denke ich aber auch, dass das Programm natürlich lebt und auch weiterentwickelt wird und werden muss. Also das ist ohne Frage. Und dort kommen wir, denke ich, in diese Region, dass wir wahrscheinlich für unsere Patienten eben diese digitalen Tools brauchen, die wir je nach Alter dann auch zur Verfügung stellen wollen. Sowas. Das ist in erster Linie. Die andere Sache sind natürlich neue Ideen, die es gibt hinsichtlich Expertenchats und sowas. Nur da muss man wissen, wenn man solche schönen Ideen hat, muss man sofort einen Geldgeber dafür finden, denn wir brauchen ja dort wahnsinnig nicht Manpower. Mein Kollege hat ja gerade angesprochen, dass wir schon an unseren Grenzen sind, schnell sind, weil einfach auch der Bedarf groß ist und dass, wenn man so eine Sache weiter aufbauen will, da braucht man natürlich einfach auch ökonomisch so ein Rückgrat. Ne? Und das muss erstmal dann bereitet sein, ja, weil der Expertenchat, der kann eben auch nicht nach 19 Uhr dann in der Freizeit getan werden. Das muss dann schon auch alles passen und das sind einfach auch wahnsinnig viele Patienten. Ne? Wir haben uns die Zahlen von der AOK angeschaut. Und da ist es schon so, dass 20% der Versicherten wegen Kopfschmerzen, also in der Altersgruppe der 10- bis 17,9-Jährigen, zum Arzt gehen. Und wir wissen aber wiederum aus unseren Studien, dass von den schwerer Betroffenen eigentlich nur 20% überhaupt zum Arzt gehen und die anderen 80 gar nicht. Also da ist auch eine große Dunkelziffer und der Trend geht aber schon dahin, dass die Ärzte mehr in Anspruch genommen werden. Ne? Der Trend, also seit 2015 ist das Ganze schon um mindestens 70% und mehr gestiegen. Da hat sich ja auch die Pandemiezeit noch mal nachgeholfen, wo es ja auch verschiedene negative Entwicklungen gab, ne? Also auch gerade im psychischen Bereich. Und eine andere Sache, die wir vielleicht auch angesprochen hatten, war das Thema, dass wir natürlich jetzt nicht unsere jüngeren Patienten dazu bringen wollen, noch mehr vielleicht Handykonsum und Social Media zu betreiben, weil wir ja da auch wissen, dass das ziemlich toxisch ist für das unreife oder sich entwickelnde Gehirn. Und da sind wir vielleicht auch auf dieses Thema eben Generation Angst gekommen. Das kann auch sein. Ne?
Was mir vielleicht noch einfällt, ist schon die Arbeit mit den Eltern. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man da, also wir haben ja in drei Modulen die Eltern dabei. Das ist einmal bei dem Eingangsmodul, was der Arzt klassischerweise oder wir als Ärzte gestalten. Das zweite Modul ist quasi das psychologische Modul klassischerweise. Da sind auch die Eltern dabei, so im Teaching-Prozess. Und das letzte Modul, was nochmal Arzt und Psychologe ist. Und die Eltern, also wir sehen das häufig, dass vor allen Dingen die Mutter da ist, selten auch der Vater. Teilweise nur der Vater, teilweise die Mutter, teilweise aber auch beide. Und für uns ist natürlich schon wichtig, dass dieser Kopfschmerz, der Umgang mit den Schmerzen, der ist ein ganz wichtiger Aspekt auch in der Chronifizierung und in der Intensivierung oder Verstärkung der Schmerzen. Und da geht es uns schon darum, dass es geht nicht darum zu sagen, das Kind hat keine Schmerzen, also das hat die Schmerzen, aber wir müssen zunächst erstmal trotzdem den Alltag bewältigen, auch mit den Schmerzen. Und wenn es dazu kommt, dass quasi aufgrund der Kopfschmerzen jemand nicht mehr in die Schule geht, dann ist das irgendwie der falsche Schritt. Und das müssen beide Eltern so verstehen, dass aber nicht vorwurfsvoll ist. Ja. Ja, dass man quasi ein Miteinander guckt, wie kann man da rauskommen. Und da ist es, und da gilt genauso, gilt das für das häusliche Umfeld. Also wenn eine Oma dabei ist oder ein Opa, wenn da permanent immer nur, wie geht's dir gerade und wie sind die Schmerzen, das führt nicht raus aus diesen Schmerzen. Und da könnten wir schon uns auch vorstellen, dass man da zum Beispiel vielleicht auch mit Ihnen einen Podcast generieren könnte in der Zukunft, den man dann diesen Patienten anbieten könnte, diesen Eltern.
Gerne. Ja,
also die gerade so.
Ja, das freut mich. Also die Edukation der Eltern ist natürlich unfassbar wichtig. Ne? Jeder Satz, den sie ihren Kindern sagen und wie sehr sie dahinter stehen und überzeugt sind, wirkt sich ja sofort aus, ne, auf die Stimmung und die Haltung des Kindes und auch sicherlich auf den Schmerz, ohne dass ich da so tief drin bin. Und ja, das finde ich einen guten Ansatz. Und ich fand, das möchte ich nochmal gerne sagen, Frau Professor Gosrau, Sie haben das so schön an dem Abend da bei der Verleihung gesagt, mehrfach, ja, die Kinder sind unsere Zukunft. Und das hat mich da sehr gerührt, weil vielen ist das immer wieder gar nicht so bewusst, wenn die Kinder, die so viel Kopfschmerzen haben, nicht zur Schule gehen. Das ist ja ein Rattenschwanz, der sich danach zieht, ne, was die ganzen Bildungsthemen angeht und so weiter. Und insofern finde ich das schön, das mit zu unterstützen und größer zu machen, dieses Thema, auch so, dass sie genug Kapazitäten haben, das wirklich in die Breite zu tragen und dass das genutzt wird. Ja, Punkt. Und mit dem Podcast, da reden wir nochmal drüber.
Ja, das ist auch kein schlechter Gedanke, finde ich. Ja. Weil natürlich ist es wichtig, dass so die Geisteshaltung der Eltern eben auch auf positiv steht.
Genau.
Und nicht nur in Panikmodus ist.
Exakt,
und ich erlebe das auch in den Elterngruppen so oft, dass manche förmlich erleichtert sind und dankbar sind, wenn sie gesagt bekommen, dass sie nicht für alles verantwortlich sind, was falsch läuft. Also das ist ja auch sowas. Denn es hat sich ja herausgestellt, dass in der heutigen Zeit Eltern zu sein deutlich anspruchsvoller ist als noch vor 10 oder 20 Jahren.
Ja. Ja, ich kenne es auch aus eigener Erfahrung. Ich habe eine 14- und 16-jährige Tochter. Ich habe da gut mit zu tun gerade. Gut, jetzt muss ich mal kurz den Faden wiederfinden. Ja, genau, beim Gesundheitspreis. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich da beworben haben? Also wie sind Sie darauf, auf die Idee gekommen? Und war das schwierig, dieser Bewerbungsprozess? Also, und was hat es Ihnen letztendlich jetzt gebracht? Was hat sich verändert? Also drei Fragen in einer.
Genau, also das Erste, wie wir da hingekommen sind, da muss ich die Geschichte erzählen, dass wir bei der kooperierenden Krankenkasse einen sehr aktiven Mitarbeiter haben, der auch sehr in der Sache verhaftet ist und dort wirklich auch viel Herzblut reingesteckt hat. Das muss ich einfach sagen, dass der Herr Pietschmann, mit dem wir dort zusammenarbeiten, das Projekt auch wunderbar vorangetrieben hat. Ne? Und da ist das so in der gemeinsamen Überlegung dann entstanden, das zu machen mit der Bewerbung. Und ich muss dahinter oder im Hintergrund auch sagen, dass unser Projekt bereits, ich war 2018 war das, haben wir einen Antrag für den Innovationsfonds gestellt. und das damals aber nicht gefördert wurde. Und da waren wir natürlich schon geübt in diversen Zusammenstellungen unserer Unterlagen. Also das war schon mal, denke ich, eine gute Vorarbeit. Okay. Aber da ist es dann ganz gut gelungen, das alles so zusammenzufassen. Ne? Also wir hatten ja schon ein bisschen Vorarbeit geliefert dort, war sehr umfangreich. Aber für uns ist der Knackpunkt jetzt, dass wir das umsetzen konnten und haben gesagt, das wäre die Möglichkeit, ein bisschen Öffentlichkeit auch zu bekommen. Denn wir müssen das ja auch zeigen und das muss ja wirklich auch in anderen Regionen Deutschlands noch mehr etabliert werden. Wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Schmerzkongress ist oder auch bei anderen Meetings, da kommen ja schon die Kollegen und sagen, ja, tolle Arbeit, die ihr macht, wir hätten das gern bei uns, ob das nun in Greifswald ist oder in Düsseldorf oder auch München. Also da gibt es ja verschiedene, die auch interessiert sind, die auch gern kommen möchten. Aber das ist das A und O natürlich. Immer gibt es auch Vertragssituationen, die dann diese Arbeit überhaupt zulässt. Und das Ganze beginnt natürlich immer erstmal mit der Bekanntmachung eines Problems und dann natürlich auch mit dem Lösungsvorschlag. Und den Lösungsvorschlag haben wir. Wir haben den auch gut untersucht. Und insofern möchte ich natürlich auch hier die Öffentlichkeit, die wir über den Preis bekommen, nutzen, das für andere Regionen auch zugänglich zu machen oder dort eben auch Wege anzubahnen oder zumindest die Lösung zu beginnen. Das wäre schon das Ziel erstmal. Das Erste.
Und was, ja, und was war dann so unmittelbar die Tage nach dem Preisgewinn? Gibt es da schon jetzt konkrete Neuigkeiten, die Sie positiv stimmen?
Gibt konkrete Neuigkeiten. Da gibt es ja auch bei diesem im Rahmen des Preises ein sogenanntes Speed-Dating mit den Krankenkassen, wo man sich schon ganz gut austauschen kann. Und dann haben wir auch mit verschiedenen Krankenkassen Kontakt gehabt. Mit einer dieser Krankenkassen haben wir heute Nachmittag auch ein ganz positives Treffen gehabt, wie wir das zumindest erstmal in unserer Region hier weiterentwickeln können. Also da gibt es auf jeden Fall viel Bewegung und viel neue Motivation auf jeden Fall. Ich denke, das Wichtigste war ja auch einfach, dass unser ganzes Team, wir sind ja inzwischen auch schon recht groß geworden und eben auch sehr interdisziplinär, ne, dass wirklich alle sehen, das ist eine gemeinsame Arbeit, ne, das kann keiner allein machen. Und das ist eigentlich das Wichtige und dass natürlich auch dort gespiegelt wird, unsere Arbeit ist einen Preis wert, das ist ja auch ganz schön. Ja. Also dass wirklich klar wird, das ist jetzt nichts, was man hier im Kämmerlein macht und wo wir uns zwar sagen, es kommen Ergebnisse, sondern wo auch die Öffentlichkeit sieht, das ist eine wertvolle Arbeit. Und natürlich ist es auch in dem Moment so, dass man zeigt, Kopfschmerzen, Migräne und die verschiedenen anderen Kopfschmerztypen, das sind ernstzunehmende Erkrankungen und die gehören auch therapiert. Ne? Das ist ja auch die Wahrnehmung der Gesellschaft in vielen Regionen oder bei vielen Menschen schon durchaus noch eingeschränkt. Ne? Also wo das doch abgetan wird. Ich denke, das ist ein weiter wichtiger Punkt. Aber es gibt ja wahrscheinlich noch mehr positive Dinge, die da kommen. Unabhängig davon haben wir auch ein Preisgeld bekommen, was uns sicher helfen wird in der Zukunft.
Ja, Geld ist immer gut, auch an solchen Stellen, genau. Und ich habe es auch da erlebt, es gibt so viele tolle Menschen, die sich so engagieren mit vielen tollen Ergebnissen, aber es wird alles nichts, wenn man nicht darüber spricht und wenn dann auch nicht das entsprechend das Geld da ist. Und manchmal ist der Bedarf sogar da, aber man kriegt es nicht so richtig auf die Straße und insofern freut mich das so. Und Sie sind dabei, Selektivverträge wahrscheinlich zu suchen, zu bekommen. Wenn da jetzt jemand kommt aus dem Norden oder Westen, wie ich schon gesagt habe, und sagt, wir möchten das gerne auch haben, wie wäre das möglich? Könnten Sie auch Kolleginnen und Kollegen, die interessiert sind, dieses Programm, also könnte man das in Anführungsstriche ja ausbreiten, multiplizieren und die auch nach diesem Programm schulen, sodass andere das auch übernehmen könnten in anderen Regionen, Herr Richter, Herr Dr. Richter?
Ja, wir machen das ja aktuell schon in Sachsen. Mhm. Muss man aber sagen, haben eigentlich auch schon vor Jahren Kollegen aus Trier bei uns gehabt, die, ich glaube, im Rahmen eines Kongresses auch auf uns aufmerksam geworden sind und dann vorbeigekommen sind. Und dieses Programm als, wir nennen unser Programm ja Drehkipp, ne, also so haben wir es damals genannt, als Dresdner Kinderkopfschmerztherapieprogramm und das quasi auch in Trier dann in die Wege geleitet haben als Trikipp. Das Trierer. Und da ist immer die Frage, auf den Kongressen wird immer diskutiert, ja, was brauchen wir alles für Interdisziplinarität? Ne? Also der Psychologe muss unbedingt dabei sein, aber ich habe keinen Klettertherapeuten als Beispiel. Ne? Oder wie ist es mit dem Kunsttherapeuten? Und manche sagen auch so, naja, ihr bietet einen großen Strauß an Blumen an, aber brauchen wir den? Ne? Ist das so sinnvoll? Und wir haben den Eindruck, und auch dieser Preis, das ist ja was sehr Positives. Ne? Und die Medizin ist häufig so, dass der Patient mit seinen Problemen und seinen mit den negativen Dingen zum Doktor kommt. Und im Kopfschmerzbereich ist es aber schon so, dass das Kopfschmerzhirn ein spezielles Hirn ist, was sehr, sehr viel leisten kann. Und das ist eigentlich das Erste, was erstmal umgedreht werden muss. Das ist also nicht nur, das haben sehr viele Menschen, es ist aber nicht nur was Negatives, es kann auch was Positives sein. Und wir müssen uns darauf ausrichten, dass wir die positiven Seiten des Kopfschmerzhirnes auch nutzen. Und dieser Ansatz, gerade was den Preis angeht, das hat ja die Gudrun schon gesagt, dass wir, die ganzen Therapeuten, extrem motiviert waren. Als klar war, wir haben diesen Preis gewonnen, heißt das, wir nehmen das mit und wir sprühen das auch, bringen das auch rüber, unseren Patienten. Und wir bringen es natürlich auch den anfragenden Kollegen rüber. Also wenn jetzt aus Hamburg jemand kommt, dann können wir sagen, es ist nicht Rocket Science, man kann das umsetzen, man braucht eine gewisse Interdisziplinarität. Wir sagen immer, wir brauchen die aktivierende Seite, was wir mit Physiotherapie, mit Klettertherapie als aktivierende Seite. Wir brauchen aber auch die also Anspannung und die entspannende Seite. Also Ergotherapie mit Bio-Neurofeedback, Entspannungsübungen, Yoga, Atemübungen, Kunsttherapie, solche Sachen. Und das muss man verknüpfen mit noch im ärztlichen und psychologischen Bereich, die eben auch sich für Schmerzen interessieren und ihre Patienten unterstützen wollen, quasi zu den Stärken wieder zurückzukommen. Und das hat dieses, also wir sehen es jetzt in Görlitz, wir machen das gerade in Görlitz, bilden da die Kollegen aus und das ist beeindruckend, wie viel Power die mitbringen. Und ich glaube, das kann Hamburg genauso. Und wenn dann die Frage ist, wie kann...
Können alle Regionen in Deutschland.
So, wenn dann die Frage ist, wer übernimmt die Kosten, dann haben die natürlich schon den Vorteil zu sagen, naja, es gibt quasi Verträge mit zum Beispiel der AOK in Sachsen, ne? Und vielleicht kann man sich daran dann orientieren.
Ja, aber Sie nehmen auch andere Kassen, ne? Oder? Oder nur die AOK?
Naja, es ist schon
das
nur,
ausweiten wäre ja schon das Ziel, ne? Das ist vielleicht
unser Ziel eigentlich, aber muss man ja schon so sagen, Gudrun, dass dadurch, dass die AOK das übernommen hat, hat sie auch irgendwie das Programm gekapert erstmal. Also aktuell können wir nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt von der TK oder von der IKK.
Das ist aktuell unser Dilemma. Ne? Wir sind gebunden, dass wir das jetzt den Versicherten der AOK Plus anbieten können. Und wenn jetzt aber ein Kind kommt, das eben eine andere Krankenkasse hat, dann müssen wir sagen, Und das ist natürlich ein ethisches Dilemma und das macht uns Druck. Und auch deshalb sind wir natürlich sehr bemüht, weitere Krankenkassen darauf hinzuweisen, dass es sinnvoll wäre, dort dabei zu sein. Und das ist ja auch möglich. Ne?
Aber Sie sprechen auch mit anderen.
Auf jeden Fall. Wir müssen.
Aber okay. Es ist schon,
ne? Also wenn man jetzt die Versicherungszahlen anschaut, wir haben ca. 50%, die AOK Plus versichert sind in Sachsen.
Ja.
Und die anderen 50% der Kinder haben ja auch Kopfschmerzen. Und die sind natürlich dann etwas relativ benachteiligt aktuell noch, ne? Wenn so ein Programm sonst verfügbar ist.
Das ist immer mit allen Selektivverträgen das Problem. Ne? Ja.
Das wäre eigentlich das Ziel, Regelversorgung.
Die AOK hat quasi gesehen, dass 2023 die Kopfschmerzen im ganzen Jahr so viele waren wie 2024 im ersten Quartal. Also so,
Wahnsinn.
So steigen die Zahlen quasi an. Das gilt ja nicht nur für die AOK, das gilt für alle anderen Kassen genauso. Und deshalb ist es natürlich absolut sinnvoll, quasi auch auf anderen Patienten das zugutekommen zu lassen. Da müssen wir dran arbeiten.
Ja, genau. Ja, und was wirklich wichtig ist, dass man das schon gut behandeln kann. Ne? Das ist der Knackpunkt. Wir sehen ja wirklich, dass der Großteil im Alltag wirklich viel besser leben kann, seine Schule viel besser bewältigen kann und so weiter. Und wenn man jetzt eben die Entwicklung unserer Bevölkerung anschaut, ne, immer weniger vielleicht jüngere Menschen müssen immer mehr Arbeit übernehmen und dann haben sie vielleicht immer noch mehr Kopfschmerzen. Also da muss auf jeden Fall dieses Missverhältnis, das muss aufgelöst werden, ne?
Okay, ja, absolut. Also sehr spannend für mich auch nochmal dieser Punkt, das fand ich sehr interessant, Dr. Richter, wie Sie gesagt haben, dieses Kopfschmerzhirn nutzen und die Stärken herausarbeiten, das ist ein ganz anderer Blick und Perspektive auf die Menschen, überhaupt auf Erkrankungen an sich. Ich glaube, das würde uns in allen möglichen Fächern gut tun, nicht nur an dieser Stelle und sozusagen Krankheit neu utilisieren, also das Punkt. Und finde ich ein Ja,
Muss ich kurz einhaken bei dieser Krankheit sagen. Das fand ich auch sehr schön bei dem MSD-Meeting, dass da auch diese Podiumsdiskussion sich dem Thema gewidmet hat. Wir sagen immer Krankenkasse, wir müssten aber Gesundheitskasse sagen oder Krankenversicherung und so weiter. Vielleicht ist der Fokus im deutschen Sprachraum auch zu viel auf Krankheit und sollte viel mehr auf Gesundheit sein und eben auf Prävention oder Sekundärprävention. Vielleicht muss dort noch etwas mehr klarer gearbeitet werden in diese Richtung.
Unbedingt.
Die anderen machen das so, die nennen das Quality of Life oder Comfort Care.
Ja. Also der Fokus ist, da könnte man jetzt noch einen ganzen Abend drüber sprechen. Stimme ich Ihnen komplett zu. Da wir jetzt hier auch, wie Ihr Programm sehr interdisziplinär ist und auch die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts und Videocasts sehr interdisziplinär sind, frage ich Sie jetzt beide zu unterschiedlichen Gruppen am Ende so ein Appell oder einen Gedanken, den Sie gerne dieser Zielgruppe an Hörerinnen und Hörern oder Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben würden. Fangen wir mal an mit der ersten. Wenn hier jemand ist, der sagt, ich hätte Interesse beim MSD-Gesundheitspreis mitzumachen, was würden Sie ihm raten?
Ich würde ihm empfehlen, ein Projekt zu haben, was eine sehr gute Evaluation schon besitzt, wo also gute Effekte nachgewiesen werden können, wo aber auch sehr gute Inhalte beschrieben sind und sehr klar und das wahrscheinlich auch ganz gut übertragbar ist.
Okay, super. Herr Dr. Richter, wenn jetzt hier ein interessierter Kollegin und Kollege zuhört, was würden Sie denen empfehlen?
Ja, ich denke, Projekte, die gut umsetzbar sind und auch quasi von dem Team, was es macht, auf andere Teams übertragbar sind, sind immer von Vorteilen, weil wir wegkommen müssen von individualisierten Problemlösungen hin zu, wir schaffen es auch der Menge an Patienten zu helfen.
Frau Professor Gosrau, was ist Ihre Aussage, Ihr Gedanke an die Krankenkassenvertreter?
Den Krankenkassenvertretern kann ich das wirklich nur empfehlen, weil das eine Win-Win-Situation ist letzten Endes bei steigenden Zahlen an Patienten und wahrscheinlich auch steigenden Komorbiditäten, insbesondere im Bereich der Migräne, ist es also auch aus wahrscheinlich wirtschaftlichen Gründen für Krankenkassen sehr lohnend, dort zeitig einzusetzen und die Therapien auch zu fördern. Also ich denke, wir werden da auch in den nächsten Jahren noch viel Zahlen dazu bekommen. Also wichtig ist, für diese junge Patientengruppe eine gute Therapielandschaft zu schaffen in Deutschland, die bis jetzt noch nicht besteht und die Zahlen steigen. Also dort muss was passieren. Ja. Und unser Projekt ist ein guter Aufschlag dazu und braucht sicher Weiterentwicklung. Aber das Thema muss ernsthaft genommen werden oder überhaupt erstmal als Thema akzeptiert werden. Ja. Und ich denke, dort sollten wir uns alle kräftig an die Arbeit machen oder weiterarbeiten.
Letzte Frage. Sind Sie auch interessiert an Investoren oder ist das für Sie aus der Uniklinik kein Thema?
Das hängt von den Einzelfällen ab. Das kann man nicht so global beantworten. Okay, das muss man dann einzeln prüfen, in welcher Form und wie.
Ja, die sollten sich auch melden und die sollten sich auch dafür interessieren und auch, glaube ich, mit Ihnen ins Gespräch kommen. Das ist immer gut, die auch aufzuklären und auch mitzunehmen. So.
Ich darf Ihnen eine Sache sagen.
Ja, natürlich, gerne.
Was ich interessant fand, war bei der AOK, dass die AOK hat eine Website gemacht, relativ schnell, wo dieses Programm exakt erklärt wird, wenn man auf AOK-Seite geht und da Kinderkopfschmerz eingibt, dann sieht man das. Und da sieht man, was die für eine Power dahinter haben. Und ich glaube, die Kassen sollten ihre Kraft nutzen, halt, wie die Frau Dr. Gosrau gerade gesagt hat, präventiv zu arbeiten und dann im Nachgang, also genau wie wir den Kindern sagen, traut euch, kommt zu uns, das hilft euch, sollen die Kassen sich trauen, weil das wird am Ende ihnen Gelder sparen, weil die Kinder am Ende und die Jugendlichen gesünder sind.
Ja, Punkt. Stimme ich Ihnen 100% zu.
Kann man also hochrechnen für Deutschland. Was braucht Deutschland?
Genau. So, jetzt zum Ende noch eine ganz kuriose Frage oder nicht eine Feststellung. Wenn du das jetzt diesen Podcast hörst, dann wirst du das jetzt nur hören und nicht sehen. Aber wir haben vorhin hier die Video eingeschaltet und ich guckte Herrn Dr. Richter an und er mich und wir guckten unsere Hemden an und haben festgestellt, dass wir fast das Gleiche haben. Das sind Spiegelneuronen oder wie auch immer haben Sie gesagt, über den Monitor, digital finde ich sehr, sehr amüsant, aber sehr unterhaltsam und hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für Ihren Besuch hier. Ich drücke Ihnen ganz doll die Daumen und ich bin mir sicher, dass es noch ganz doll weitergehen wird und dass Sie da vielleicht auch mit mir für die Eltern nochmal, dass wir nochmal in Kontakt kommen, um auch das ein bisschen, ich weiß, ich mag das Wort nicht, zu skalieren, aber auch wirklich zeitunabhängig und ortsunabhängig auch den Möglichkeiten anzubieten, weil ich glaube, die können das vertragen und ein wichtiges Gefühl ist immer zu vermitteln, du bist nicht allein und das geht auch über digitalen Weg und das verstehen die Eltern auch. Viel Erfolg weiterhin, Herr Dr. Richter, Frau Professor Gosraum, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei Docs Digital.
Herzlichen Dank
an Sie. Ne? Wir bleiben gerne in Kontakt.
Vielen Dank für deine Zeit und dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Das zeigt mir, das Thema bewegt dich vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise, je nachdem, aus welcher Perspektive du dir diese Folge angehört hast. Eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt und das betrifft nicht nur dieses Projekt, sondern viele andere auch. Es gibt so viele kluge Köpfe da draußen, die innovative, integrative und interdisziplinäre Versorgungsformen in Deutschland schon entwickelt haben und es immer wieder daran scheitert, dass die Umsetzung und in die Versorgung und das in die Breite zu tragen an Geldern scheitert oder natürlich auch an den verschiedensten kommunikativen Grenzen. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Folge etwas aufweichen kann und viele verschiedene Stakeholder und Menschen erreiche, die wirklich den Impact haben, solche Dinge auf die Straße zu bringen, dass sie nicht nur regional erfolgreich sind, sondern darüber hinaus wir sie vervielfältigen können, weil das Thema Kopfschmerzen betrifft Kinder in ganz Deutschland. Und Kinder, wie sagte Frau Professor Gosra so schön, Kinder sind unsere Zukunft, auch wenn es so platt klingt. Aber ich finde, wir sollten uns gerade heutzutage immer wieder unbedingt daran erinnern. Ich danke dir fürs Zuhören und für die Unterstützung von MSD Sharp, die hier diese Folge und auch mit diesem Gesundheitspreis diese Menschen unterstützt. Danke und bis bald, wo auch immer du bist. Alles Gute, Alexandra.